Hier ist Mud, Blood and Beer, der Emil Bulls Podcast bei Radio Bob.
Hello again, ich sage einfach hello again. Verehrte ZuhörerInnen, hier kommt mit gewohnter Power der offizielle Emil Bulls Podcast Mud, Blood and Beer. Es geht in Episode 93 mit dem Christoph Karl Eugen. Der sei Speiche, er El Griton von Freidorf, der Oktopus von Leim.
Und dem Stefan Willibald, Ernst Karl a.k.a. Moik Machine Gun Murphy, der Eber von Schwabing.
Und dem Pascal Heribert Hartmut, Borromeus a.k.a. Passi a.k.a. Quasi a.k.a. Iron Mike a.k.a. das lange Elend a.k.a. das quirlige Stinkeäffchen. Tyson.
Jawohl! Er ist wieder da!
Tyson back, oder was?
Ja.
Yes.
Tyson strikes yes. Back, Digga. Schön.
Härter denn je.
Herzlich
ja, danke,
willkommen.
Ja, danke. Sorry, dass ich nicht dabei sein konnte beim letzten Mal.
Genug Amore gemacht.
nix Amore.
Ja, ja.
Ich habe mir schon angehört, was ihr da hier für Stories euch ausgedacht habt, gibt's einiges klarzustellen.
Was heißt denn ausgedacht?
Ich wollte direkt hier eingangs schon sagen, ich fand's gar nicht so schlimm, dass du jetzt die Episoden nicht dabei warst. Es ist zwar uns gegenüber eine absolute Frechheit, aber es macht ja dann auch Spaß, wenn man dann mal untereinander ist, Moik und ich hier ganz alleine. Mhm. Für dich natürlich ein bisschen blöd, weil es ist ja immer so eine Sache,
so
wenn Leute über einen sprechen, wenn man nicht anwesend ist. Aber
richtig.
Ich sage, wir haben in den letzten Episoden in deiner Abwesenheit, denke ich, nur bewiesene Fakten über deine Wenigkeit erzählt. Aber wir möchten dir natürlich trotzdem, dir lieber Passi, dir, dem kleinen Stinkeäffchen, noch kurz die Möglichkeit zur Rechtfertigung einiger Gerüchte geben, die hier während deiner Abwesenheit im Podcast besprochen worden sind. Und so ein Podcast, das ist ja immer so eine Sache. Wisst ihr, der soll ja wirklich für die ZuhörerInnen ein auditiver Genuss sein und die ZuhörerInnen sollen ja möglichst durch wenig Störgeräusche und so weiter von uns unterhalten werden. Und wir haben ja hier auch den Anspruch, dass wir einen wirklich hochwertigen Podcast liefern mit anspruchsvollen Inhalten und Ergüssen unsererseits. Und da soll natürlich auch niemand abgelenkt werden. Und wir sind ja da wirklich sehr diszipliniert. Hier wird zum Beispiel nicht nebenbei gegessen, gesägt, gebohrt oder masturbiert. Aber trotzdem hat ja jeder von uns auch so seine Eigenheiten, die den Zuhörfluss so ein bisschen stören könnten. Also ich bin zum Beispiel ja wirklich der König der Äs und Äms und manchmal quäke ich auch wirklich sehr ekelhaft ins Mikro rein, wo ich mir dann selber denke, so, oida, das kann sich irgendwie keiner anhören. Moik ist ja auch einer, er glänzt, sage ich jetzt mal, durch eine Vielzahl an wirklich höhlenmenschenartigen Existiergeräuschen und zwischen seinen Lippen fließt mehr Speichel als Wasser die Niagarafälle herunter. Und eine Sache gab es aber wirklich noch nie. Es hat hier noch nie jemand völlig ungeniert ins Gespräch gepfurzt.
Ja.
Und vor, glaube ich, 3 Folgen.
Es war vor 2 Folgen.
Oder vor 2 Folgen wurde hier wirklich einfach komplett ehrenlos in diesen Podcast reingeschissen. Und ich habe diesen Pfurz dann akribisch analysiert und am Ende war ganz klar, das war natürlich unser kleines Stinkeäffchen und Moik hat meiner Analyse Stopp auch direkt zugestimmt. Aber trotzdem wollen wir von dir jetzt auch nochmal hören, warum du das getan hast oder was du dazu zu sagen hast, weil wir sind alle irgendwie anfangs Podcast-Amateure gewesen, da hat der Moik permanent irgendwie mit irgendeinem, hat Bonbons gefressen, hat mit irgendwas geraschelt, hat nebenbei geraucht und das sind halt einfach alles so Sachen, die halt den geneigten ZuhörerInnen dann wirklich auch mal auf den Sack gehen, weil man will sich ja wirklich hier auch einlassen und das soll auch ein meditatives Erlebnis sein und dann furzt du einfach ehrenlos hier einfach mitten ins Gespräch.
So, also Du hast völlig recht. Moik hat in der Vergangenheit viel geraschelt, geraucht, masturbiert.
Was?
Und inzwischen furzt er auch ungeniert während der Podcast-Aufnahme. Und
willst, willst du das auf mich abschieben, oder wie?
Ja, pass auf. Ich habe mir das nämlich ganz genau angehört. Ich habe mir die Stelle rausgepickt. Ich habe mir den Timecode rausgesucht, an welcher Stelle das dann hätte passieren sollen. Und habe mir meine Spur nochmal angehört. Und es war nicht meine Spur. Und ich habe mich vor 1,5 Wochen mit Moik getroffen, wir waren verabredet, wir haben gegrillt, wir haben so einen richtig schönen Samstagabend verbracht und dann musste ich ihn dann halt doch mal drauf ansprechen auf die letzte Podcast-Folge und auf, ja, ich sag mal, auf den Fall des Blairs. Ich fand's unfassbar frech, dass er einfach in der letzten Folge behauptet hätte, ja, das wäre ich gewesen, weil er hat's mir an dem Abend zugegeben, dass er's war und
das
wenn man
nicht
genau hinhört, dann klingt es auch nicht nach einem Moik Machine Gun Blair.
Okay, habt ihr da nochmal bei eurem Treffen einen Direktvergleich gemacht?
Des Öfteren, ja, ja.
Also ich meine, das ist jetzt hier steht Aussage gegen Aussage und jeder, der den Pascal persönlich kennt, wird mir recht geben, dass dieser Mann einfach ständig ungeniert furzt.
Das
und ich glaube, das ist eine Eigenschaft, über die Leute, die mich kennen, sicher keiner sagen kann, also.
Das ist vielleicht genau deine Masche. Das ist genau das Ding. Ja. Ich habe hier organisiertes Verbrechen im Verdacht. Das klingt für mich einfach nach einer Ausrede, die ist so geskriptet. Das hat er sich bestimmt schon, was weiß ich, vor 4 Wochen überlegt, wann er mal irgendwie einen Schleicher einbauen kann und dass er ja nie pupst. Jeder glaubt ihm dann, aber...
Ja, aber ich muss jetzt auch zu Moiks Verteidigung sagen, du bist nicht nur ein quirliges Stinkeäffchen, sondern auch ein cleveres Stinkekerlchen und du weißt genau die Schwächen von Moik, wenn der irgendwie 2, 3 Schnaps zu viel drin hat, dann gibt der alles zu. Der unterschreibt alles, was du ihm vorlegst. Der sagt einfach, ja, ich will jetzt ins Bett, lass mich in Ruhe. Ja, okay, ich war.
Natürlich.
Ich war. Es ist so leid.
Ich meine, dass wir uns da getroffen hatten, an besagtem Samstag gegrillt haben und getrunken haben, das war nur unter dem Vorwand, weil ich einfach das Geständnis aus ihm rauskitzeln wollte. Und er hat's zugegeben. Er hat's zugegeben.
Also allein die Geschichte ist ja unglaubwürdig, dass ich was mit dir privat machen würde. Es ist einfach total unglaubwürdig und ich glaube, spätestens jetzt wissen die geneigten ZuhörerInnen, dass nicht nur aus deinem Hinterteil Blähungen kommen, sondern auch aus dem Mund.
Aus meinem Oberteil.
Also Passi riecht aus allen Löchern gleich, würde ich jetzt mal sagen.
Toll.
Mei, das könnt ihr jetzt untereinander ausmachen, das würde hier jetzt wahrscheinlich Folgen dauern, bis wir das wirklich geklärt haben. Aber hey, wir haben ja nicht nur eine Sache hier in petto, sondern es gibt auch noch eine andere Sache, die geklärt werden muss. Da konntest du auch nicht hier gerade stehen und dich verteidigen oder whatever. Und zwar, ich habe in der letzten Folge ja erzählt, als wir die Tour zu Ende gebracht haben, unser Tourtagebuch, dass ich in Karlsruhe nach der Show duschen gehen wollte und ich habe ganz, ganz auffällige Stinkeäffchengeräusche gehört, die ich natürlich als Paarungsgeräusche, typische Paarungsgeräusche eines Stinkeäffchens analysiert habe. Moik kann die sehr gut nachmachen, bitte hier nochmal. So ungefähr, was noch so ein bisschen. Ja, Moik, mach mal. Ja, die, genau das. Genau das war's.
Okay.
Ich komme in die Dusche und denke mir, fuck, das Stinkeäffchen versucht sich mal wieder zu paaren und ich bin dann wirklich aus der Dusche also, so raus und habe mir so gedacht, so, oh fuck, ey, da will ich jetzt nicht stören. Also das ist jetzt wirklich ernst. Ich habe mir das wirklich gedacht, dass da irgendwas in der Dusche gerade passiert und bin dann so im Backstage-Raum und habe gesagt, so, hey Leute, jetzt erstmal alle nicht duschen gehen, da das Stinkeäffchen ist gerade am Kopulieren und ich war mir wirklich hundertprozentig
so
sicher und ich habe danach, habe ich dir das ja auch erzählt,
so,
erzählt,
ja.
Und du so, hä? Nö, was? Also hier nochmal vor der versammelten Hörerschaft, vor der Weltpresse, was war da?
Also ich hab selbstverständlich nicht Amore unter der Dusche gemacht und soweit ich mich erinnern kann, habe ich auch gar keine komischen Geräusche vor mir gegeben, weil das Wasser so heiß war. Das ist, glaube ich, an dem Morgen passiert. Also ich kann mich erinnern, dass das Wasser, als wir in der Früh duschen waren,
entweder arschkalt oder arschheiß war. Ich weiß es nicht mehr. So, wie war das nochmal? Ich war unter der Dusche und du bist irgendwann rein und wolltest eigentlich in meine Kabine, weil du irgendwie nicht gecheckt hast, aus welcher Kabine gerade oder in welcher Kabine geduscht wird. Und ich habe dann folgendes Geräusch gemacht.
Also doch, Amore.
Ja, ich habe einfach auf meinen Bauch geklatscht.
Ach ja. Aber Passi, das war schon der Block, wo deine Freundin dabei war, gell?
Ja, aber die war zu besagten Zeitpunkt ja am Merchstand unten, deswegen ist das ja...
Ja, das ist auch egal, das ist jetzt völlig wurscht. Es sind hier wieder Widersprüche drin, weil ich bin weder zu deiner Kabine, ich habe nur die Tür aufgemacht vom Bad, habe das sofort gehört, bin dann ganz diskret wieder raus. Ich habe weder gefragt, was da irgendwie los ist. Dann danach hieß es auch so, du hast gerade behauptet, das war so heiß, das Wasser. In dem Moment war es irgendwie noch kalt, also irgendwas stimmt da nicht. Ist jetzt aber auch egal.
Ich könnte schwören, dass wir uns sogar noch unterhalten haben aus der Dusche heraus.
Niemals. Ich war das wirklich nicht. Ich bin sofort wieder raus und eventuell war es ja auch der Busfahrer und du dachtest, ich bin's und hast dann dem Busfahrer deine Kopuliergeräusche vorgemacht. Ich habe Bilder im Kopf auf jeden Fall.
Schön. Das freut mich.
Kommen wir zu den wichtigeren Dingen hier im Emi-Bulls-Universum, in unseren Leben. Was haben wir eigentlich so in den letzten 2 Wochen getrieben? Was haben wir erlebt? Die Tour ist ja erledigt, Platte ist draußen. Wir haben gerade so ein bisschen, ja, ich würde nicht sagen Freizeit und Urlaub, aber es ist so gerade ein bisschen gechillter alles, nicht mehr ganz so stressig wie vor der Tour und vor der Platten-VÖ. Und Moik hat ja im letzten Podcast schon erzählt, er war im Urlaub, natürlich mal wieder in Thailand, könnt ihr euch ausgiebig anhören in der letzten Episode. Und hier in Deutschland kam ja auch ganz kurz mal so, der Frühling hat schon mal um die Ecke geguckt. Und ihr wisst ja alle, ich bin begeisterter Radfahrer und ich habe natürlich das schöne Wetter genutzt, um direkt mal mich auf den Sattel zu schwingen und mit meinem kleinen Drahtesel ein paar Kilometer runterzureißen. Ich habe tatsächlich eine größere Tour unternommen. Ich bin von München aus nach Cham gefahren. Cham in der Oberpfalz. Meine erste Etappe hat mich von München nach Straubing geführt. Das sind so ungefähr 150 Kilometer. Es ist eine, muss ich dazu sagen, eine relativ flache Strecke, die zum Großteil einfach an der Isar entlang geht, aber so früh in der Saison sind 150 Kilometer schon eine Herausforderung, vor allem für den werten Hintern. Ja. Jeder, der selber irgendwie Rad fährt, der weiß, dass am Anfang der Saison jeder Sattel mindestens 3-mal so hart ist wie am Ende der Saison. Und auf gut Deutsch für den Arsch ist es am Anfang immer eine Tortur. Profis wie ich haben da natürlich über die Jahre verschiedenste Methoden entwickelt, verschiedene Sättel ausprobiert und ich weiß gar nicht, ob ihr das als Amateurradfahrer überhaupt wisst. Es gibt Gesäßcremes, die extra für diesen Zweck entwickelt sind, die man sich auf den Allerwertesten schmiert und dann reibt da halt nichts und das soll gerade am Anfang und bei langen Strecken halt helfen, damit da auch nichts wund wird und nicht ganz so wehtut.
Ist es einfach nur so eine schmierende Salbe oder hat es so auch so einen betäubenden Effekt?
Nein.
So ein Menthol,
da
so
haben sich wie unser Sackpuder. Ganz viele schon damit beschäftigt, was da das Beste ist. Ich nutze im Moment Eules Gesäßcreme. Eule ist der Spitzname von dem damaligen wahrscheinlich Masseur.
Physio.
Oder Physio des deutschen, glaube ich, Team Telekom, Tour de France Team. Und der hat eben extra so eine Gesäßcreme entwickelt. Die nennt sich tatsächlich Eules Gesäßcreme. Da ist auch so ein Bild von ihm drauf.
Das ist so ein Life-Goal.
Ja, es ist unfassbar. Und der hat eben diese Creme entwickelt, jahrelang wahrscheinlich geforscht. Und das habe ich mir natürlich angeschafft. Und die habe ich jetzt mir bei den ersten Touren natürlich auch ganz gewissenhaft auf den Allerwertesten geschmiert. Und ich hatte auf dieser ersten Tour an der Isar entlang Richtung Straubing eine lustige Begebenheit, sage ich es mal so. Ich habe irgendwann mal Pause gemacht, habe was getrunken, habe mich kurz auf eine Bank gesetzt, habe mir einen Schokoriegel reingefahren und habe mir gedacht, ah, wenn ich jetzt eh schon mal Zeit habe, dann schmiere ich doch einfach nochmal nach. Und ich habe da immer so ein kleines Döschen dabei zur Sicherheit. Und
Dann, warst du allein?
Ich dachte, ich wäre allein. Oh, nein. Weit und breit habe ich keinen Menschen gesehen. Und ich habe mich dann aber extra auch noch so, ich saß auf einer Bank, so neben dem Radlweg, und habe mich dann aber extra noch so vom Radweg Richtung Fluss gedreht, habe da nochmal aufgetragen und höre auf einmal so hinter mir so ein bisschen so ein Gekicher und drehe mich so um und dann stehen da so zwei Angler und weißt du, was sie gesagt haben?
Geiler Arsch.
Nee, aber sie wären dann auch soweit.
Nein, ja, nicht im
kein
Ernst.
Kein Witz.
Oh, ist das gut.
Und ich nur so, oh fucking hell, okay. Geht ja gut los. Aber mussten geil. Dann natürlich alle lachen und so weiter. Und ich konnte dann gut geschmiert weiterfahren und bin dann tatsächlich auch bis Straubing gekommen. Und ich wollte einfach mal so auschecken, was jetzt am Anfang der Saison schon geht, wie viel ich irgendwie schaffe. Und ich nehme mir da auch immer gar nichts vor. Ich habe eigentlich erstmal gar kein Ziel. Ich weiß auch gar nicht, wo ich dann irgendwie abends ankomme und so weiter. Ich mache das immer ganz spontan und es ist eben genau das, was ich am Radfahren und wenn man irgendwie spontan ist und Zeit hat, einfach liebe. Du weißt einfach nie, wo du abends landest. So, ich buche da vorher auch kein Hotel. Ich schaue dann immer, wie weit ich komme und wie lange ich Bock habe. Und als ich dann in Straubing war, habe ich mir gedacht, geil, jetzt hast du eine gute Strecke geschafft. Jetzt schaue ich mal, ob es hier ein nettes Hotel gibt. Habe ich dann auch direkt gefunden, wirklich ein wunderschönes Hotel, also wirklich geil eingerichtet, mit dem besten Bett, auf dem ich wirklich seit Jahren geschlafen habe und sehr geschmackvoll eingerichtet, ein Mix aus weiß und grünem Samt, also wirklich ein Traum. Und ganz, ganz zufällig war ums Eck das Straubinger Weißbierhaus.
Natürlich.
Hoppla. Und das habe ich dann natürlich direkt mal heimgesucht und man muss ja auch nach so einer langen Tour müssen wir wieder rehydrieren, sage ich mal. Und als das Straubinger Weißbierhaus dann geschlossen hat, habe ich mir gedacht so, ah, jetzt hätte ich irgendwie noch Bock auf einen Cocktail. Dann habe ich gegoogelt und dann war auch gleich ums Eck eine Bar, die als Cocktailbar gekennzeichnet war, die wohl auch noch offen hatte. Und da bin ich rein und ich hatte keine Ahnung, was da auf mich zukommt. Und da waren dann ungefähr so, ja, ich würde sagen, es waren nicht mal 10 Gäste waren da drin. Es lief Heavy Metal auf wirklich der krankesten geil. Lautstärke. Also sogar, dass mir zu laut war. Und es gab eine riesen Cocktailkarte. Und ich so, boah, geil. Da drin haben auch alle geraucht. Das war so völlig wurscht. Und ich mir so, okay, geil, super. Bin ich ja nach so einem Tag auf dem Fahrrad richtig gut aufgehoben. Die rauchen da drin alle und ich kann mir noch einen Cocktail reinballern.
Bist du aus Versehen über die tschechische Grenze gefahren?
Nee. Oder? Also da war ich noch weit entfernt von der tschechischen Grenze. Und okay. Es war dann so witzig, weil ich habe mir dann einen Mai Tai bestellt. Das ist bei mir immer so Tradition. Ich bestelle mir erstmal einen Mai Tai, um den Barkeeper sozusagen zu testen. Weil wenn der Mai Tai gut ist, dann sind die meisten anderen Drinks in dem Laden auch gut und ich habe dann aber gleich gemerkt, oh, der Barkeeper ist so ein bisschen unsicher, der war vielleicht neu und hat noch nicht so oft da gemixt und hat mich dann immer so gefragt, so, ah ja, ist das irgendwie so richtig, wie ich das mache? Und dann habe ich ihm immer gesagt, ah nee, hau da noch ein bisschen mehr rum, ein bisschen mehr von dem, ein bisschen mehr von dem und am Ende war das total geil, weil der Barkeeper diesen Mai Tai nach meinem Rezept gemischt hat und der war dann natürlich
geil.
Hervorragend.
Strong. Ja. Strong as
natürlich
hell
war der strong und vielleicht habe ich dann deswegen auch so geil gepennt und habe gesagt, das war das beste Bett, in dem ich seit Jahren geschlafen habe.
Du hättest ihn einen Painkiller mixen lassen müssen. Das ist doch dein Spezialgetränk.
Das ist mein Spezialgetränk, aber der braucht da so ein, zwei Zutaten, die waren jetzt da wahrscheinlich nicht vorhanden. So die Kokoscreme oder der spezielle Pussers rum.
Ja, ja.
Der stand jetzt auch nicht auf der Karte und ich habe das schon öfter mal versucht, auf meinen Touren einen Painkiller zu bekommen. Das ist immer nicht so leicht. Ich bin dann am nächsten Tag weiter nach Cham gefahren, meinem Ziel. Und jeder fragt sich natürlich jetzt, warum fährt man freiwillig mit dem Fahrrad nach Cham? Also erstens mal habe ich da ganz, ganz liebe Bekannte und ich habe tatsächlich meinen Besuch dort in Cham auch mal wieder mit einem Abend im L.A. verbunden. LA kam, ach, haben geil. Wir schon öfter erzählt, da haben wir öfter schon gespielt. Das ist so ein ganz kleiner, feiner Live-Club. Eigentlich ein American Diner, der hinten dran noch so eine Konzerthalle hat. Und das war wunderschön, total geil hier. Ich habe Jürgen und Tanja, die Besitzer, mal wieder gesehen. Und zufällig war halt auch ein Konzert an dem Abend. Da habe ich mal wieder die Jungs hier von Tuxedo getroffen. An die erinnerst du dich zumindest wahrscheinlich, Moik, auch noch. Mit denen haben wir ja auch früher schon öfter gespielt.
Alpenchor.
Genau. Und die hatten da eine Show in Cham und die hatten auch eine super geile Vorband dabei. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal von Vertilizer aus Österreich gehört?
Nee.
Nein.
Also echt eine saugeile Band.
Was ist das für ein Genre?
Ja, lustigerweise, ich bin danach mit denen ins Gespräch gekommen. Mir wurde dann eine Rezension von ihnen gezeigt. Da stand irgendwie drin, sie sind ein Mix aus Emil Bulls und noch irgendwie ein paar Sachen. Und das war so lustig, weil die mussten auch voll lachen. Weil die wussten halt erst überhaupt nicht, dass ich da bin überhaupt. Ich habe dann einen Post gemacht so auf Instagram, hier, boah, geile Band. Und das haben die dann natürlich gesehen. Und dann ist man sich da natürlich zwangsläufig auch über den Weg gelaufen. Und dann haben die mir das eben gleich gezeigt, dass sie auch mit uns schon verglichen wurden. Und dann habe ich dann auch gesagt, ja, das war wahrscheinlich genau der Grund, warum ich das so geil fand.
Geil.
Ja, wirklich, ja, gut, also echt, so muss man sich wirklich merken, geile Band, super Mucker, geiler Sänger, wirklich gute Songs. Ich habe davor, muss ich zugeben, von denen noch nie irgendwas gehört gehabt, aber wird man auf jeden Fall, bin ich mir ganz, ganz sicher. Und ja, es war dann da im LA in Cham ein wirklich feuchtfröhlicher Abend, der dann irgendwann in den Backstage-Räumen auch, ja, mehr als angeheitert zu Ende gegangen ist.
Hast du übernachtet?
Nee, ich habe da bei meinen Freunden übernachtet.
Ja, hätte ja sein können, das wäre nicht das erste Mal, dass du nicht aus einem Backstage-Raum rausgekommen bist.
Nee. Also, sagen wir mal so, das Taxi wäre fast ohne mich gefahren.
Schau, weiß ich doch, kenne ich doch.
Ja, ist richtig. Aber hey, ich war da ja nicht nur zum Feiern und zum Chillen und Grillen, sondern auch um ein Projekt voranzutreiben, das mir wirklich sehr am Herzen liegt und das ich diesen Sommer verwirklichen will. Und meine Freunde dort in Cham, die haben eben sehr gute Erfahrung darin, wie man für so Projekte, die ich da vorhabe, wie man das vorantreibt, wie man dafür auch Sponsoren findet und so weiter und so fort. Und jetzt denkt ihr euch wahrscheinlich so, hey, was hat der für ein Projekt vor, für das er Sponsoren und so weiter braucht? Ja, jetzt sage ich euch einfach mal, um was für ein Projekt.
Lässt du die Katze aus dem Sack, oder?
Da handelt. Natürlich, die kann man ja eigentlich theoretisch nicht früh genug aus dem Sack lassen, weil ich muss ja Sponsoren, Gönner und so weiter dafür finden und ganze Aktion, dieses ganze Projekt wird mich ja mehr oder weniger jetzt auch den ganzen Sommer begleiten mit Training und so weiter. Gut, jetzt habt ihr Training gehört, dann habt ihr, oh, Training, ja. Nee, ausnahmsweise nicht am Glas, sondern tatsächlich Training auf dem Rad.
An der Speiche.
Ja, genau. Ja, jetzt lasse ich mal die Katze aus dem Sack. Wir spielen ja dieses Jahr endlich wieder auf dem Wacken Open Air, auf dem Holy Ground in Wacken.
Richtig.
Und Speiche wird dieses Jahr von München aus mit dem Fahrrad nach Wacken fahren, wohlgemerkt ohne E-Bike, sondern mit purer Muskelkraft. From hell.
Das ist schon tough.
Ja, sind circa 1000 Kilometer und wir werden sehen.
Das ist schon eine Strecke.
Bin gespannt, ob du ankommst.
Ihr werdet mich alle beim Leiden beobachten können. Das wird natürlich alles ganz groß in den sozialen Medien inszeniert. Hubschrauber werden mich begleiten. Das Fernsehen wird permanent live dabei sein. Und das Ganze wird stattfinden unter dem Titel The Ride to Wacken.
Richtig.
Wahrscheinlich wird es mein Abenteuer des Jahres. Auf die Idee bin ich gekommen. Vielleicht haben es einige von euch schon mitbekommen. Ich bin im letzten Jahr schon mal von München zum Highfield Festival bei Leipzig gefahren und habe da ganz schnell gemerkt, ich habe da so ein paar Stories gepostet, dass da wirklich viele Fans irgendwie haben das mit Spannung verfolgt. Ich habe auch viele Zuschriften gekriegt, so hey, boah, geil, das ist ja eine voll coole Aktion. Und da waren unter anderem auch Leute dabei, die so geschrieben haben, so hey, wenn du mal wieder sowas machst, dann könntest du das Ganze ja auch mal ein bisschen größer aufziehen und eventuell auch mit einer Charity-Aktion verbinden und so weiter. Ich bin dann mal in mich gegangen und habe mir ziemlich schnell gedacht so, hey, geil, wir spielen ja dieses Jahr auf dem Wacken, also dem bekanntesten Metal-Festival der Welt. Und es gibt ja auch die Wacken Foundation, die sich eben um verschiedene gemeinnützige Dinge kümmert. Und warum nicht einfach mal da anklopfen und sagen, hey, Leute, ich habe da eine Idee, ich will mit dem Radl von München nach Wacken fahren. Passenderweise spielen wir auch noch an dem Wochenende beziehungsweise in der Woche auf dem Wacken. Und habt ihr Bock, da irgendwas zu stricken, dass man irgendwie sagt, hey, ich setze mich da aufs Radl, wir ziehen das irgendwie größtmöglich auf, dass das irgendwie Aufmerksamkeit bekommt und jeder kann spenden, man sucht sich irgendwie Sponsoren, was weiß ich, ob man dann hier pro Kilometer spenden kann oder einfach frei irgendwie eine Summe, das klamüsern wir alles noch aus und das kommt dann alles sozusagen der Wacken Foundation zugute. Am Ende, ja, wird so sein, ganz einfache Geschichte, ich fahre mit dem Rad nach Wacken. Und in diesem Rahmen werden Spenden für die Wacken Foundation gesammelt. Und dafür brauche ich natürlich auch Sponsoren, Fans, Gönner und alle, die irgendwie drauf Bock haben, das Ganze zu unterstützen. Primär geht es dann natürlich um Spenden für die Wacken Foundation, aber natürlich auch auf meiner Reise um Verpflegung, Unterkunft, Equipment, das ich eben für dieses Abenteuer benötige. Und jetzt kann ich ja hier gleich mal einen Aufruf starten. Also falls hier jemand irgendwie denkt so, boah, das ist ja eine geile Idee und er will das irgendwie unterstützen. Vielleicht hat er sogar eine Fahrradfirma oder stellt Helme her oder Sattel.
Oder Aule persönlich hört gerade zu.
Genau, oder Gesäßcreme, sehr, sehr gut. Davon kann ich am meisten gebrauchen. Dann meldet euch einfach. Ich würde jetzt einfach mal sagen, erstmal einfach ganz ungeniert direkt bei mir oder der Band, wir können, wie gesagt, vom Sattel über einen Helm bis zum Fahrrad oder einer Unterkunft, einer Spende für die Wacken Foundation wirklich alles gebrauchen. Und selbstverständlich werden natürlich dann auch alle Sponsoren professionell und massiv in den Social Medias, auf meinem Trikot, auf meinem Fahrrad und so weiter repräsentiert. Ich sehe mich fast schon so ein bisschen so beklebt wie eine Litfaßsäule durchs Land gurken. Ja. So nach dem Motto, Speiche goes Joey Kelly. Genau. Gottes Willen. Ich habe keine Ahnung, vielleicht habt ihr auch Ideen, wie man da das irgendwie alles noch geiler aufziehen kann. Wir sind dafür alles offen. Meldet euch einfach. Ich sage jetzt einfach hier mal bei Christoph von Freidorf unterstrich Emil Bulls auf Instagram oder bei Emil Bulls Official auf Instagram. Schreibt auch gerne einfach Müllradio Bob hierzu. emilbulls@radiobob.de gibt's auch noch eine E-Mail-Adresse, wo wir erreichbar sind. Und ja.
Und sogar auf Facebook sind wir auch noch erreicht.
Ja, gut, aber das schaut man da noch rein. Ja, auch gerne. Schreibt da auch irgendwie hin, das checkt man dann auch. Falls es über Facebook nicht funktioniert, dann einfach über Instagram oder ruft einfach den Moik an unter der Nummer. Genau. Oder schreibt halt direkt der Wacken Foundation mit dem Betreff The Right to Wacken. Ja, das Ganze soll so ablaufen, ich schätze jetzt einfach mal so, je nach Beschaffenheit der Strecke, dass ich da pro Tag auf jeden Fall, also mindestens 100 bis 150 Kilometer fahren werde, vielleicht auch mal ein bisschen mehr, wie gesagt, je nach Beschaffenheit der Strecke kann ja mal sein, dass es ein bisschen bergiger ist oder
und was Wetterlage natürlich.
Wetter, ne? Nicht sagen, dass ich jetzt ein Schönwetterfahrer bin.
Das nicht, aber manchmal kann es auch richtig krantig werden
natürlich,
und dann sollte
klar,
man vielleicht nicht so viel fahren.
Ja, auf so einer langen Strecke braucht man ja natürlich auch immer einen gewissen Puffer. Das sind ja dann doch mit Umleitungen, Abstechern zu irgendwelchen Promoterminen oder zu den Unterkünften easy über 1000 Kilometer. Und wer weiß, vielleicht komme ich ja auch bei dem einen oder der einen von euch vorbei und ihr begleitet mich ein Stück.
Ja, das ist, ich habe dieses Vorhaben schon ein paar Leuten erzählt und da haben wirklich welche gefragt, ob sie auch mitfahren können.
Ah ja, okay.
Und dann habe ich so gesagt, ja, ich weiß nicht, ob der Christoph, der will halt, glaube ich, eher so sein eigenes Tempo fahren und und sich halt spontan entscheiden, wo ihr übernachtet, aber...
Genau, das muss man alles irgendwie nochmal checken.
Aber das, weißt du, am Ende ist das so wie bei Forrest Gump.
Ja, genau. Und ich, genau. Aber ich benutze die dann alle so wie eine Art Schlittenhunde, die ziehen mich dann nämlich.
Ja, ja, belgischer Kreisel, du immer hinten.
Ja, genau, genau. Und du als Besenwagen hinterher.
Ja, ich sammle dann die Leichen ein.
Genau,
ja.
Also ich bin gespannt, ich saß ja oft schon... lange Strecken auf dem Fahrrad und bin jetzt aber noch nie am Stück irgendwie hier 1000 Kilometer gefahren. Das ist jetzt so mein größtes Vorhaben bis jetzt. Und da weiß man ja auch, man sitzt da mindestens, wieder auch nach Beschaffenheit der Strecke, auch mal 5, 6 oder 7 Stunden auf dem Fahrrad. Und das ist ja auch wirklich so, was mir jetzt auch wieder aufgefallen ist, auf der Strecke hier nach Cham, das ist ja nicht nur eine körperliche Herausforderung, sondern auch ganz krass so eine psychologische Herausforderung. Du stellst dich ja über Stunden einer wirklich theoretisch auch unangenehmen Situation. Das kann wirklich mal, wenn es da bergig wird und so, da musst du wirklich leiden teilweise, dann tut das weh. Aber du musst halt permanent so deinen inneren Schweinehund auch überwinden, weil mit so einem Fahrrad, das kein E-Bike ist und auch kein Hollandrad oder so. Du fährst ja schon relativ schnell, also du machst da schon Sport. Also du gurkst da jetzt nicht irgendwie so gemütlich durch die Landschaft, sondern du schaust schon immer, dass du ja die größtmögliche Pace auch hast. Aber ihr wisst ja selber, ich bin ja auch so ein Dude, ich mache im Leben nichts irgendwie halb, sondern wenn ich irgendwie was mache, dann mache ich das direkt gescheit. Und extrem, also nicht nur im Feiern oder in der Musik oder bei den Shows, die wir spielen, sondern eben auch bei diversen Sportarten. Und bei mir gibt es einfach so keine halben Sachen. Wahrscheinlich ist das auch der Grund, warum ich meistens aus Litereimern oder Maßkrügen trinke. Und jetzt kommt mich zu euch. Sorry, dass das jetzt alles hier so ein Monolog war, aber ich muss da einfach mal
ist ja ein geiles Projekt.
Dieses Projekt mal ein bisschen vorstellen. Das wird wahrscheinlich jetzt in den nächsten Folgen auch immer mal wieder hier aufgegriffen. Aber jetzt komme ich zu euch. Habt ihr irgendwelche Hobbys, Sportarten und so weiter, bei denen es auch wirklich erforderlich ist, dass du komplett an deine Grenzen gehst, deinen inneren Schweinehund überwinden musst? Und bei welchen Sachen geht ihr komplett ans Limit? Ich rede jetzt nicht von der Dusche in Karlsruhe.
Jeder, der mich kennt, weiß ja, dass ich ziemlich lange im Fußballverein gespielt habe und danach noch in organisierten Hobbymannschaften in der Royal Bavarian League. Mhm. Und ich denke schon, dass nicht nur bei Fußballspielen, sondern auch beim Fußballtraining man eigentlich da fast immer an seine Grenzen oder auch über seine Grenzen hinaus gehen musste. Deswegen ist mir das durchaus bekannt, wenn alles wehtut, aber man weiterrennen muss. Genau, mittlerweile bin ich ja eher so durch Verletzungen geplagt und musste die Fußballschuhe an den Nagel hängen, aber beim Tennis ist ja auch ein Ausdauersport, ist es schon ähnlich. Also wenn man das dann richtig spielt, dann ist es, glaube ich, mehr oder weniger dasselbe. Beim Golfen ist es eher mental.
Ja. Ja, aber mental ist ja auch immer eine Sache. Ja. Da musst du ja auch total fixiert sein. Und es ist mir eben beim Radfahren auch so aufgefallen, wenn du da so weite Strecken fährst. Das ist ja wie ein Marathon. Da musst du ja auch völlig irgendwie fokussiert sein. Irgendwie dein, ich sage immer, der Kopf ist die halbe Power des Körpers. Das ist total abgefahren. Und Moik, ich kenne dich ja auch als ehrgeizigen Sportler und Spieler. Deswegen, ja, das spielt da einfach mit. Also ich glaube, dass Menschen, die das jetzt nicht in sich haben, diesen Ehrgeiz, die machen zum Beispiel auf dem Radl einfach nach 50 Kilometern, denken die sich so, okay, jetzt bin ich ganz schön weit gefahren, jetzt tut der Arsch weh, jetzt reicht's. Aber wenn du 50 Kilometer gefahren bist und weißt, du hast noch 100 vor dir und der Arsch
oder
tut aber nach 50
850.
Also ich rede jetzt von der Tagesetappe. Dann ist es echt so, ah krass, jetzt habe ich gerade mal so ein Drittel geschafft. Und ich will jetzt gar nicht hier vom Profisport Tour de France oder sowas sprechen, die dann über 200 Kilometer teilweise pro Tag fahren. Gut, die haben natürlich auch ein Rennrad und so weiter. Aber das ist bei mir halt zum Beispiel auch so. Ich will auch es irgendwann jetzt mal schaffen, mal 200 Kilometer mit dem Fahrrad zu fahren, weil ich einfach wissen will für mich, ob ich das irgendwie kann. Also nicht nur körperlich, sondern auch einfach mental. Und das finde ich, das ist, sind einfach geile Herausforderungen, die man sich da so stellen kann.
Ich bin mir da eigentlich ziemlich sicher, dass du das kannst. Ich weiß, ich habe es ja auch mal in einer Podcast-Folge erzählt, dass ich mit Jungs eben bei so einer, bei so einem Jedermann-Rennen war. Das sind Freunde von mir.
Ja.
Die haben ja so eine Tour de France
Etappe,
Etappe sind die nachgefahren, und ich bin mir da ziemlich sicher, dass du das da auch hättest mitfahren können. Mit Training davon.
Genau, natürlich. Wie gesagt, ich bin jetzt gerade am Anfang wieder der Saison, da ist es alles immer ein bisschen schwieriger noch, aber bin jetzt froh, dass ich da schon mal so viel geschafft habe. Darauf kann man jetzt irgendwie aufbauen. Und ich bin auch schon mal fast 200 Kilometer gefahren, aber das war dann halt auch eine Strecke, die sehr dankbar war. Also da ging es jetzt nicht viel bergauf. Ich hätte an dem Tag, denke ich, die 200 knacken können, aber bin einfach zu spät losgefahren. Es wurde dann dunkel, ich hatte kein Licht dabei und bin irgendwie über Waldwege, über Stock und Stein gefahren im Stockdunkeln, und dann habe ich mir gedacht, okay, ist halt jetzt bei 180 Schluss, jetzt fahre ich heim.
Ich glaub, sowas ist tatsächlich dann auch in der Gruppe einfacher. Mhm. Eben Stichwort belgischer Kreisel oder Windschatten fahren.
Ja, ja.
Und auch sich gegenseitig motivieren. Ich glaube, das ist sowas ist in der Gruppe viel, viel einfacher, als wenn man das alleine fährt.
Ja, das größte Problem find ich eigentlich ganz interessant, was du auch gesagt hast. Ich glaube, dass es viele Leute halt einfach nicht kennen, dass sie mal so richtig, also gerade jetzt in Bezug auf Sport, so an ihre Grenzen gehen mussten. Und ich glaube, das ist halt ein ganz einschlägiges Erlebnis, wenn du das halt irgendwie entweder durch einen Sport beigebracht bekommst oder durch irgendein so ein Freizeiterlebnis, dass du denkst, also weil das ist ja immer der Kopf, der dir dann so vorgaukelt, so scheiße, ich kann nicht mehr, ich habe Durst, mir tut alles weh. Ja. Und du denkst so, ja, jetzt ist eigentlich eh gleich vorbei und so viel kannst du es nicht mehr rausreißen. Aber wenn du es dann mal schaffst, den inneren Schweinehund halt so zu überwinden und wirklich so, dir denkst, und jetzt erst recht, wie viel du dann einfach nochmal rausholen
Absolut.
Kannst aus dir. Ja. Und auch wie sich dein Mindset dann switcht und dein Körper stößt Endorphine aus und Adrenalin, Glückshormone, so, das gibt dir auf einmal Power. Und ich glaube, das ist so ein Erlebnis, wenn du das wirklich mal hattest, dass du deinen inneren Schweinehund so krass überwunden hast. Also ich rede jetzt nicht davon, den inneren Schweinehund zu überwinden, um mal die Bude wieder auf Vordermann zu bringen, sondern halt wirklich so, jetzt ist gerade so, dein Kopf sagt so, du kannst nicht mehr. Aber du kriegst es irgendwie hin, das zu überwinden, und hast einfach nochmal Vollgas-Power. Und ich finde gerade so beim Radfahren ist es halt krass Vergleich, also kannst du halt einen krassen Vergleich machen. So, wann sagt dir dein Kopf, nach wie vielen Kilometern, du kannst nicht mehr?
Ja.
Und wie viel schaffst du aber dann wirklich am Ende vom Tag noch? Mhm. Und also du kannst es in Kilometern halt messen. Und das ist krass. Und ich glaube, es gibt viele, die das halt so noch nicht erlebt haben.
Ja.
Bei mir war das früher, also weil du gefragt hast, so ob das bei uns, ob wir irgendwie ein Hobby haben.
Ja, bei dir, du gehst ans Limit, wenn du eben deine Bude auf Vordermann bringst.
Genau. Nein. Also ich habe jetzt aktuell, betreibe ich keinen Sport, bei dem es mir so geht, aber ich habe in meiner Jugend sehr lang Kickboxen gemacht. Also es war jetzt kein Kampfsport, sondern es war mehr auf so einer Selbstverteidigungsbasis, und ich war da in einigen Streetfighting-Camps.
Ja.
Es ging da eigentlich nie drum, sich so krass auf die Mütze zu geben, sondern dadurch, dass es halt auf so einem Selbstverteidigungsding basiert, war das eigentlich immer, man hat dich in eine Situation gebracht, wo du eigentlich sagst so, ich kann nicht mehr. Also man hat dich wirklich an dein Limit gebracht, und dann hat dich der Trainer halt wirklich nochmal irgendwie dazu gebracht. Er hat dich motiviert, er hat dich angeschrien, keine Ahnung. Es funktioniert ja auch bei jedem irgendwie anders, was einen motiviert. Aber er hat es dann einfach geschafft, dass wir uns alle einfach nochmal krass zusammengerissen haben und einfach weitergemacht haben. Und es war dann schon auch so bei diesen Streetfight-Camps, dass da der ein oder andere oder die ein oder andere halt dann auch mal umgekippt ist, weil wir irgendwie im Sommer trainiert hatten und irgendwelche Übungen gemacht haben, die dann wirklich, wo du sagst, ja, ich kann nicht mehr, und lässt dich dann aber trotzdem nochmal für, keine Ahnung, wie viele Wiederholungen treiben, bis aber dann halt irgendwie nichts mehr geht. Also ich meine, da ging es halt mehr auf die kurze Ausdauer, wenn man das jetzt mit deiner Radtour vergleicht. Ich meine, da geht's halt um einen viel längeren Zeitraum, aber so, das war das, was uns damals relativ früh eigentlich schon eingebleucht wurde, dass man halt einen inneren Schweinehund hat, dass es ein Limit gibt, aber dass das Limit viel höher ist, als man eigentlich denkt. Und wie schon gesagt, das ist einfach ein geiles Erlebnis, wenn du dann auf einmal den überwindest und dieser dieser neue Energieschwung kommt und du dann wirklich erstmal checkst, was dein Körper eigentlich so leisten kann.
Also ich weiß jetzt zum Beispiel gar nicht, an dem Beispiel, das du gerade genannt hast, wenn ich da jetzt irgendwie so einen Drill-Instructor hätte, ja, der da mit dem Auto neben mir herfährt und mich halt anschreit und anpeitscht und so, könnte es bei mir auch passieren, dass ich mir irgendwie denke, leck mich am Arsch, ich bieg beim nächsten Biergarten irgendwie rechts ab.
Ja, aber es ist verrückt. Also es funktioniert ja wirklich bei jedem anders. Also bei uns war das dann teilweise so, es geht dir krass auf den Sack, wenn dich da so ein Typ anschreit und du, also was heißt anschreit? Also das war ja so ein motivierendes, lautes, so, ja, und jetzt nochmal Vollgas, komm, auf geht's.
Genau.
Und das macht dich erstmal brutal sauer. Also das ist so, da kommt eine innere Wut in dir hoch, wo du denkst, so, jetzt halt doch endlich deine Fresse. Und wenn du das dann überwunden hast und merkst auf einmal, hey krass, das hat aber was gebracht, weil ich kann jetzt weitermachen.
Also ihr wärt wahrscheinlich für mich die schlechtesten Anpeitscher, wenn ich mir vorstelle, ihr seid so der, was weiß ich, der Materialwagen, der bei der Tour neben mir herfährt und ihr, die Band schreit dann immer so raus, ja komm, geht schon nur, jetzt fahr, Speiche, fahr. Boah, Alter, das wird überhaupt nicht funktionieren. Also bin ich gespannt. Nee. Also ich werde auch mit Sicherheit wahrscheinlich da niemanden, also irgendwie einen Materialwagen oder so mitnehmen. Das ist da, glaube ich, auch gar nicht nötig. Das muss auch ohne irgendwie funktionieren. Aber was mich zum Beispiel krass motiviert, das war dann auch ganz schnell zu sehen auf der zweiten Etappe dann eben von Straubing nach Cham. Die von München nach Straubing war eher relativ flach und dann kommst du da ja dann so in die Oberpfalz rein. Wunderschöne Landschaft, muss ich auch sagen. Und da denkt man manchmal wirklich, man ist irgendwie in Österreich, in den Alpen oder in der Schweiz. Also wirklich Wahnsinn, aber halt natürlich auch sehr, sehr bergig. Und wenn du die Strecken nicht kennst, denkst du immer so, oh fuck, jetzt kommt schon wieder ein Berg. Aber vielleicht hört der ja nach der nächsten Kurve auf. Dann fährst du in die Kurve und merkst so, fuck, das geht noch weiter. Und dann kommt drei Kurven, es geht weiter und weiter. Aber dann, wenn du dich da hochgekämpft hast und auch gedacht hast, kurz davor so, hey, leckt's mich am Arsch, was mache ich hier für eine Scheiße, was ist das für ein Bullshit, wenn du dann wieder nach so einem Berg in die Gerade kommst und einfach so mit dem Fahrrad einfach so durch die Landschaft fliegst, so ein Erlebnis habe ich halt nirgends, also das ist einfach Wahnsinn und das ist genau das, was ich am Fahrradfahren eben auch einfach so liebe, du kommst ja auch wirklich relativ schnell in der Geraden und so weiter voran und dann da einfach so durch eine schöne Landschaft zu fahren bei geiler Luft und so, das ist für mich einfach, es ist das Schönste. Es ist das Schönste, vor allem wenn am Ziel dann irgendwie ein Weißbier wartet.
Ich sag dir, der Knackpunkt wird das Mittelgebirge. Mhm. Ich meine, da gibt's Strecken, die sind mit dem Auto grantig. Mhm.
Absolut.
Ich hoffe für dich, dass es da irgendwie fürs Fahrrad quasi Directs gibt oder so, dass du den einen oder anderen Berg dir ersparen kannst.
Ja, so Fahrradtunnels werden da extra noch angelegt im Vorfeld für mich. Ich habe mir schon mal das Höhenprofil der ganzen Strecke angeschaut. Das wird natürlich irgendwann dann auch immer flacher, je weiter du da hoch in den Norden kommst. Aber
ja, nach Kassel wird's, glaube ich, in Ordnung.
Genau, also aber bis dahin ist es auf jeden Fall hart. Aber schön, dass ihr da auch irgendwie sowas teilen könnt. Und apropos hart, ich hätte da was für euch, jetzt wo man wirklich ans Limit gehen kann.
In der Hose, oder nee?
Boah. Ja, ich hätte da was, wo man wirklich ans Limit gehen kann. Und zwar habe ich vor geraumer Zeit einen sehr, sehr netten jungen Mann kennengelernt in meiner Lieblingskneipe, dem Ziel in Leim. Wie soll es auch anders sein? Einen jungen Mann namens Max. Ja, man kann auch sagen, er hat das Ziel eigentlich über diesen Podcast kennengelernt und wir sind uns dort dann irgendwann mal auch persönlich begegnet und sehen uns da inzwischen auch regelmäßig. Und der gute Max spielt American Football bei einer ganz jungen aufstrebenden Mannschaft namens Munich Deers und die suchen im Moment noch Spieler. Die sind noch nicht so viele und so eine Footballmannschaft, was weiß ich, was hat so ein Footballkader wahrscheinlich Mike, irgendwie komm. 30 Krieger. Und er hat uns Bulls natürlich herzlich eingeladen, mal zum Probetraining zu kommen. Wäre das was für euch?
Boah, sorry, wenn ich jetzt irgendeinen Scheiß erzähle, aber ich meine, so der Hauptunterschied zwischen Rugby und American Football ist doch eigentlich, also bestimmt unter ein paar Regelabweichungen, aber es ist ja eigentlich der Schutzpanzer. Also
was American Football ist mit Rüstung, Rugby ohne.
Genau, und das ist, glaube ich, das Fiese, da gibt's richtig auf die Mütze.
Da gibt's schon sehr, sehr große Unterschiede in den Regeln.
Ja, gut, dann, ich bin, wie schon gesagt, ich bin kein Profi. ist ja ein Satire-Podcast. Aber also ich glaube, American Football ist halt einfach, die Jungs wissen, dass sie einen Schutz anhaben. Und deswegen, glaube ich, gehen die da halt nochmal ganz anders in den Angriff rein als beim Rugby.
Also er hat mir versichert, wenn wir da kommen und mal ein Probetraining machen, es wird nicht so krass zugelangt. Es wird sich keiner verletzen.
So wie damals beim Eishockey.
Ich hätte schon mal Bock.
Also ich bin wahrscheinlich derjenige, der sich am meisten, nicht am besten, aber am meisten hier mit Football auskennt, würde ich einfach mal behaupten. Also ich schaue das ja tatsächlich relativ viel und ich muss sagen, also wenn Verletzungen beim Football sind, sind es halt meistens leider so Knieverletzungen, Schulterverletzungen und sind Sachen, da bin ich auf jeden Fall raus. Man muss aber auch dazu sagen, dass es auch nicht mehr generell nicht mehr so hart ist, weil die NFL auch da ein Augenmerk drauf legt, dass eben so Helmet to Helmet ist mittlerweile verboten.
Genau, ja.
Und also es kracht nicht mehr so extrem wie früher. Ja. Der Quarterback wird viel, viel besser geschützt. Also es gibt viel, wird schneller faul gepfiffen, also gelbe Flaggen geschmissen. Also da hat sich schon viel getan, um auch diesen Sport so ein bisschen die Brutalität zu nehmen und eben auch diese Verletzungen, gerade Gehirnerschütterungen und so. Vorne, wo es dann doch zur Sache geht, da knickt man ganz schnell mal weg mit dem Bein und das sieht im Fernsehen auf jeden Fall immer sehr schmerzhaft aus.
Also eher dann für dich nix, weil mit beschädigtem Knie und so weiter kann man dich da jetzt wirklich nicht mehr locken. Ich habe auch sofort gesagt, ich will natürlich, wenn ich was mache, bin ich Quarterback, ganz klar. Also die Position ist eh schon weg.
Hast du schon mal so einen Ball geworfen, so eine Pille?
Alter, klar.
Ja, das also ist nicht so
der,
einfach.
Ich bin der perfekte Quarterback.
Das ist nicht so einfach, das Ding zu werfen.
Nö, ist nicht so einfach, aber ich kann alles, Digga. Ich kann so eine scheiß Pille da werfen.
Ich bring dir
jetzt
so einen
Ball. Einmal wie du, genau. Hey, gut, ich habe aber noch wirklich ein unschlagbares Argument, weil Max meinte auch, sie haben im Moment noch mehr Cheerleader als Spieler.
Das ist gut.
Und das müsste doch für unseren Eber ein wirklich sehr, sehr leckeres Lockmittel sein.
Ja, oder er bewirbt sich
als Cheerleader. Also ich könnte Kicker sein. Da wird man meistens nicht so angegangen. Ja? Also nur, wenn man Pech hat.
Ja.
Ja, bin dabei.
Ja, wir können uns das ja mal anschauen. Und mach jetzt hier einfach ein bisschen Werbung für die Munich Deers, also jeder hier aus dem Umkreis München und so weiter, die Munich Deers, ein aufstrebender kleiner American Football Verein. Und wenn ihr Bock auf American Football habt, dann meldet euch doch einfach mal bei den Munich Deers. Am besten auch, sage ich jetzt mal, über Instagram, da heißen die einfach Munich Deers. Und schreiben tut man's MUNICHDEERS. Ich habe gerade schon rausgemerkt. Rausgehört. Boah, ist das jetzt schlecht, passt auf. Seid ihr beide eher die Munich Deers oder die Munich Beers?
Eindeutig Munich Beers.
Zweiteres wahrscheinlich.
Definitiv die Munich Beers.
Habe ich mir fast gedacht. Alrighty.
Aber ich würde mir gerne mal so ein Spiel anschauen.
Ja, ich glaube,
spielen halt noch nicht, wenn sie zu wenig
spielen. Zu wenig Spieler, um da irgendwie einen kompletten Kader auf die Beine zu stellen. Aber wer weiß, durch unseren Aufruf jetzt hier, haben die Munich Deers jetzt vielleicht
so
ganz, ganz
dann
viel Zuwachs. Und
dann
American Football
ja melden,
boomt,
doch,
das ist der Trendsport, ich will gar nicht sagen der Saison, seit langem ja schon, schwappt es ja auch nach Deutschland hier rüber. Viele begeisterte American Football Fans gibt's auch hierzulande. Und hey, warum nicht einfach mal selber spielen? Also, auf zu den Munich Deers und liebe Grüße an den Max.
Sehr gut.
Leute, jetzt ist es, glaube ich, soweit. Wir haben ja jetzt zum ersten Mal seit, 10 Folgen oder so, die Möglichkeit mal wieder auf den Zeitstrahl zurückzugehen ins Jahr 2017, wo wir ungefähr vor 10 Folgen mal aufgehört haben, weil wir dann eigentlich nur noch über Album und Tour und blablabla gesprochen haben. Ja. Das haben wir jetzt eigentlich alles abgefrühstückt. Die Tour ist vorbei, Album ist draußen, muss man natürlich trotzdem noch bewerben. Unser aktuelles Album Love Will Fix It ist natürlich immer noch überall zu haben und wer es noch nicht hat, kaufen CFX.
So.
Wollen wir es mal wieder wagen, zurückzureisen, und zwar richtig weit zurück, also nicht nur ein paar Monate, sondern ein paar Jährchen. Und zwar bilde ich mir ein, wir sind im Jahr 2017 stehen geblieben. Das Jahr, in dem unser Album Kill Your Demons erschienen ist.
Richtig.
Und ich glaube, wenn ich mich recht erinnere, haben wir euch noch vom Videodreh zum Titeltrack, eben Kill Your Demons, erzählt und dann haben wir den Faden komplett verloren und haben ihn jetzt aber wieder gefunden. Wir haben heute so kurz überlegt, wie ging es denn dann irgendwie nach dem Videodreh überhaupt weiter? Und dann ist uns aufgefallen, ja fett, wir waren ja dann auf einer ganz kleinen Support-Tour, ich glaube 4 oder 5 Shows, haben wir mit Papa Roach spielen dürfen. Papa Roach sagt euch wahrscheinlich allen was oder ist euch allen ein Begriff. Muss man auch sagen, eine Band, die uns natürlich auch schon seit zig Jahren begleitet, von der wir alle auch Riesenfans sind. Uns hat tatsächlich da auf einmal die Nachricht erreicht, hey Leute, habt ihr Bock, Papa Roach in, glaube ich, 4 Shows Deutschland und eine Show in der Schweiz,
genau, ja,
zu supporten, weil Frank Carter, der eigentlich als Support geplant war, aus gesundheitlichen Gründen die Tour leider absagen musste. Und wir durften einspringen und haben dann zusammen mit Callejon, ja, und eben Papa Roach wunderbare Abende gefeiert. Ich glaube, die erste Show war direkt in München im Zenit, oder?
Ja, da bist du richtig. Und ich glaube, es ist ja auch so abgefahren. Wir haben bis zu diesem Zeitpunkt in unserer Karriere noch nie im Zenit gespielt. Und ich glaube, 2017 dann 2-mal. Also, es war irgendwie total strange.
Und ich muss ganz ehrlich sein, ich habe mich auch gar nicht darum gerissen, jemals im Zenit zu spielen, weil ich es als Zuschauer wirklich hasse, kann ich fast sagen. Ich gehe ganz ungern auf Konzerte ins Zenit, weil der Sound meistens einfach grottenschlecht ist. Es ist eine sehr undankbare Halle, man sieht nicht wirklich. Ist halt einfach nicht als Konzerthalle irgendwie gebaut worden und konzipiert und ganz, ganz schwierig. Also werden mir wahrscheinlich ganz viele zustimmen. Und dann war es aber komischerweise, hast du wahrscheinlich auch so empfunden, als wir dann dort auf einmal auf der Bühne standen, war es voll geil. Die Bühne hatte einen super Sound, es war ein total angenehmes Gefühl, auch auf dieser Bühne zu stehen. Und da habe ich mir gedacht, so, boah, voll schade eigentlich, dass es für die Bands total geil ist, da drin zu spielen, aber für die ZuschauerInnen überhaupt nicht. War eine sehr, sehr interessante Erfahrung. Ich weiß nicht, Passi, standest du schon mal im Zenit auf der Bühne?
Nee, im Zenit noch nicht. Aber habt ihr damals Feedback bekommen auf euren Sound? Also es ist ja immer stark abhängig in der Location, ob diese Delay-Line halt reinbauen oder nicht.
Wir haben natürlich Feedback bekommen, weil da natürlich auch viele Leute waren, die wir persönlich auch kennen. Ich glaube, wir sind mit einem blauen Auge davon gekommen. Es hieß meistens so, fürs Zenit war der Sound ganz gut.
Ja, das sagt wirklich jeder über die Location.
Ja, es ist leider Gottes. Da haben wir, glaube ich, hier auch im Podcast schon mal drüber gesprochen, dass in München in dieser Größenordnung gibt es einfach keine gescheite Halle und das ist einfach ein Armutszeugnis auch
die Kapazität,
für die Münchner Kulturförderung und so weiter und so fort.
Die Kapazität wäre ja super.
Absolut, ja. Genau.
Also
absolut.
6.666 ist schon eine amtliche Kapazität, abgehängt, glaube ich, 3,5. Das ist eigentlich die Halle, die uns fehlt, so eine 3000er.
Was heißt uns? Genau. Ich meine, die fehlt der ganzen Stadt.
Das meine ich mit uns.
Genau.
Das meine ich ja.
Ja. Also ich meinte jetzt auch allgemein Veranstaltungen halt in der Größe. Ja. Leider sind halt immer so Bands, die halt dann den nächsten Step irgendwie machen und echt groß geworden sind in der Zwischenzeit, genau in dieser Venue.
Ja.
Aber ist dann halt immer so ein bisschen, ja.
Ich habe da wirklich schon ganz, ganz schlimme Konzerte gesehen vom Sound her, wo die Band dann natürlich überhaupt nichts dafür kann. Ich sag mal, 1 von 10 ist dann geil. Wahrscheinlich vielleicht, weil der Mischer auch schon mal da war, die Halle kennt, aber ich glaube, für jeden Soundmann, der diese Halle nicht kennt und der da zum ersten Mal ins kalte Wasser geworfen wird, für den ist das wirklich ein richtiger Pain in the ass.
Ich habe mich da witzigerweise neulich auch mit jemandem drüber unterhalten und es gibt ja tatsächlich Bands, die in ganz Deutschland in, sagen wir mal, adäquaten Läden spielen können mit ihrer Produktion und dann kommen die nach München und können eben mit ihrer Produktion, die sie haben, nur im Zenit spielen. Und dann kommen halt da aber halt wie in anderen Städten auch halt nur 2.000 oder 2.500 Leute, so wie zum Beispiel Schlachthof Wiesbaden oder so. Und dann gehen die Leute in München dahin und sagen, ja, es war ein geiles Konzert, war aber schlecht besucht.
Ja.
Aber dass die Bands halt generell, sagen wir mal, in dieser Kapazität 2 bis 2,5 spielen bundesweit, checken die meisten dann nicht, sagen nur, hey, wieso spielen die denn im Zenit, wenn da so wenig los ist? Und es hat nur was mit der Produktion zu tun, die einfach in keinen anderen Läden funktioniert. So jetzt neulich bei Enter Shikari
geschehen. Ah, krass, okay. Weil da habe ich mich tatsächlich noch gewundert, warum die auf einmal im Zenit spielen. Das kam mir irgendwie für die Band einfach zu groß vor. Ja, das erklärt's dann. Weil die halt natürlich eine krasse Produktion dabei hatten, die halt auch eine gewisse Bühnengröße erfordert. Ja, alles klar. Wie waren das da damals im Zenit bei Papa Roach und uns besucht, so mittel?
Ich glaube so 2,5 bis 3.000.
Ah, tatsächlich auch nur?
Ja, also das Zenit abgehängt ist 3.500, das war dann schon ganz okay voll. Aber ich glaube so 2,5 oder 3 waren das.
Also wie wir schon gesagt haben, genau so eine Halle fehlt dann halt und im Zenit schaut es dann halt auch immer ein bisschen undankbar aus. Es ist ja auch immer so das Phänomen, wenn die Leute jetzt auf ein Konzert in einen Tausender-Club gehen und der ist voll, dann sagen sie immer alle so, boah, das Konzert war so krass, das war ultra voll und so weiter. Wenn sie dann aber in den 6000er-Laden gehen und da sind dann nur 4000 drin oder so, dann heißt es dann immer so, ja, da war nichts los. Obwohl irgendwie 4-mal so viele Leute da waren. Ja, das ist halt immer so komisch. Deshalb spielen wir immer nur in ganz kleinen Läden, wo es dann meistens auch voll ist, damit die Leute dann danach immer sagen so, boah, das war so krass voll. Die sind so riesig. Aber nichtsdestotrotz habe ich es als sehr, sehr gute Show in Erinnerung und wir waren wirklich sehr, sehr überrascht auch, dass sich das Zenit auf der Bühne selber wirklich geil anfühlt. Und ich weiß auch nicht, ich hatte dann einen super Sound, war alles top, alles cool. Und wir konnten nur Danke sagen an Papa Roach für die Einladung. Es war aber nicht die letzte Show mit Papa Roach. Es sollten noch 4 weitere Folgen.
Jawohl.
Und zwar war die nächste dann, glaube ich, in der Schweiz, in Zürich.
Ich glaube, ja.
Und das war irgendwie so eine ganz komische Halle, fast ein bisschen so wie eine Turnhalle. War, glaube ich, auch eher so mäßig besucht.
Ja, nicht so stark.
Und ich weiß nur noch, dass wir da einen ganz, ganz schlimmen Sound gehabt haben müssen, weil wir mal wieder einen Ersatzmann am FOH-Pult dabei hatten, wo es immer hieß so, ja, boah, das ist überhaupt kein Problem, der macht das voll geil und alle Übergabe hat super geklappt und so weiter und so fort. Und danach kam irgendwie einfach nur so, hey, fucking hell, was war denn das für ein Scheiß-Sound bei euch? Also hat man von ganz vielen Leuten gehört. Ist natürlich schade, wenn man dann extra da hinfährt, gerade in die Schweiz und vor vielen Leuten spielt, die einen noch nicht kennen und dann passiert sowas.
Vor allem sind wir von der Schweiz auch wieder nach Hause gefahren, um Kosten zu sparen.
Genau, also, um Kosten zu sparen. Also,
Terror pur.
Also es war eigentlich ein Trip für den Arsch.
So wie Eules Creme.
Genau, ein Trip für den Arsch. Aber wir haben zumindest eine geile Papa Roach Show gesehen.
War der Sound bei denen wenigstens geil?
Ja, super. Immer super. Die haben da 5 Shows gespielt, die waren alle einfach top. Klar, im Zenit war der Sound bei denen natürlich auch nicht so geil, lag an der Halle, aber Papa Roach ist eigentlich immer eine Bank und auch super Setlist. Das ist einfach eine geile Band. Das hat einfach wirklich Spaß gemacht, mit denen zu spielen und die dann auch tatsächlich ja auch kennenzulernen. Also in München war da irgendwie nicht viel Zeit, in der Schweiz irgendwie auch nicht, aber wie es dann oft so ist, so beim dritten Mal, wenn man sich begegnet, das war dann in Fürth in der Stadthalle, erinnere ich mich noch dran, da war es dann so zum ersten Mal, dass man auch so nach der Show zusammensaß, bisschen Schnaps sogar gesoffen hat, das war sehr nett hier. Mit dem Drummer saß ich irgendwie lang draußen. Ganz, ganz netter Kerl. Die waren alle, wenn man denen so auf dem Gang begegnet ist und so weiter, immer sehr, sehr freundlich. Hatten, finde ich, auch für eine Ami-Band eine sehr, sehr nette Crew dabei. Das geht ja manchmal, ist ja manchmal auch wirklich ganz, ganz anders. Ich habe noch so in Erinnerung, der Tourmanager war so ein bisschen weird. Irgendwie eigentlich ein netter Typ, aber auch irgendwie ganz strange manchmal. Also der hat halt schon immer so ein bisschen raushängen lassen. dass wir halt nur die Vorband sind und er hier eigentlich der Macker.
Ja, aber das war das alles komplette. Im Rahmen, also hab mich da sehr gut behandelt gefühlt.
Absolut, klar, es ist ja auch sozusagen auch sein Job. Also das war alles wirklich cool, wir wurden da wirklich top behandelt, durften auch sogar das Catering der Hauptband mitessen, das ist alles toll, das ist ja auch bei so größeren Sachen nicht immer selbstverständlich. Der Vibe war da wirklich sehr, sehr gut. Also wie gesagt, in Fürth war dann so der erste Abend, wo man auch mal mit den Jungs von Papa Roach irgendwie ein bisschen gefeiert hat. Für uns natürlich auch eine tolle Sache, weil ja man ja auch wirklich Fan ist Und wenn man dann merkt, das sind auch ganz nette Typen und keine Arschlöcher, dann ist das natürlich sehr, sehr schön. Die Show da in Fürth habe ich im Gegensatz zu der in der Schweiz als sehr, sehr gut in Erinnerung, auch von der Resonanz danach. Wir haben wirklich am Merch auch ultra viel verkauft. Es gab viel positives Feedback. Wir haben da einfach eine gute Visitenkarte hinterlassen. Die nächste Show war dann in Ludwigsburg. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Halle da hieß. Das war so eine große Sporthalle, also richtig so mit Tribünen an der Seite und so weiter. Da hätten wahrscheinlich mindestens 6.000, 7.000 Leute reingepasst. Waren auch nicht ganz so viele da. Ich kann mich erinnern, wir haben da eine gute Show gespielt, aber ansonsten eigentlich an gar nichts.
Irgendwie.
Gell? Nix war da. Also Rock'n'Roll kann auch mal sehr, sehr langweilig sein. Also fahren wir direkt nach Offenbach zum Tourabschluss in Anführungszeichen. Tour mit Papa Roach. Ja, die Show in Offenbach war dann tatsächlich an dem Tag vor unserem Album-Release. Einen Tag bevor Kill Your Demons das Licht der Welt erblickt hat. Wir haben dann in der Früh natürlich für Instagram mit dem Album in der Hand und den Box in der Hand noch ein paar Fotos, Promo-Fotos gemacht vor unserem Tourbus. Hatten, glaube ich, auch noch eine Autogrammstunde in irgendeinem Saturn ums Eck und haben dann da, wie hieß denn das wahrscheinlich auch, Offenbach Stadthalle
ich glaub,
oder so
Stadthalle,
hat die Show
ja.
stattgefunden. Ich fand das eine relativ ungemütliche Halle, weil die irgendwie so komisch breit war.
Ja.
Da habe ich mir dann aber auch die komplette Papa Roach Show von der Tribüne aus angeschaut. Fand ich auch wieder eine sehr, sehr gute Show. Bei uns weiß ich es gar nicht mehr, wie die so war. Kann ich mich irgendwie
erinnern. Ich habe mich da, kann mich da gut erinnern. Ich fand das eine richtig gute Show und ich fand auch, dass viel los war. Ich meine, wir haben ja da den quasi den Opener gemacht. Und das war richtig, richtig gut. Schade war dann allerdings, dass das ja schon die letzte Show sein sollte.
Ja, definitiv. Also ich hätte mit denen wirklich noch um die ganze Welt
fahren können. Um die ganze Welt.
Weil es so schön war und weil es wirklich nett war und weil es uns natürlich auch als Vorband was gebracht hat. Wir haben ja schon mal hier in dem Podcast erzählt, dass wir eigentlich noch nie so wirklich eine richtige Tour als Supportband machen durften. Und jetzt, da durften wir halt mal so
reinschnuppern.
Fünf Shows spielen. Aber geiler wäre natürlich gewesen, wenn wir da in ganz Europa beziehungsweise auf der ganzen Welt mitgefahren wären.
So,
weil dann wären
geil.
Wir jetzt viel, viel größer als alle anderen auf der ganzen Welt. Und wer weiß, vielleicht passiert es ja irgendwann mal. Aber wir konnten dort auch beweisen, dass wir eine sehr, sehr umgängliche, angenehme und zuvorkommende, disziplinierte Vorband sind. Wir haben uns, glaube ich, auch sehr, sehr gut benommen, da hat sich
ganz neu
keiner Tür. Irgendwie, gut, da warst ja du auch noch nicht dabei.
Ja, da warst du auch noch nicht dabei, deswegen war alles gut.
Jetzt bin ich schon.
Ja, okay. Obwohl, da fällt mir noch was ein, da hat sich einer von uns nicht ganz so professionell verhalten und zwar haben irgendwann mal an einem Abend beim Zusammensitzen, beim gemeinsamen Bierchen, Bocco und Jerry, der Gitarrist von Papa Roach, festgestellt, dass sie denselben Gitarren-Endorser haben und haben dann gesagt, hey geil, am nächsten Tag machen wir nach dem Soundcheck ein Foto, wir beide mit unseren Gitarren in der Hand und schicken das dem Endorser, dann freut sich der. Und Jerry, natürlich ganz professionell, kam nach dem Soundcheck mit seiner Gitarre in unserem Backstage-Raum, hat nach dem Bocco gefragt, aber weit und breit war kein Bocco. Wir wissen bis heute nicht, wo er war. Jerry, der auch ein wirklich sehr, sehr sympathischer Typ ist dann irgendwie ganz betröppelt und traurig wieder abgezogen, nachdem er irgendwie eine Viertelstunde gewartet hat und hat nur gesagt, ja, schade, irgendwie, das hätte er jetzt gerne gemacht, das Foto. Und ich finde es auch schade, dass es dieses Foto einfach nicht gibt. Es wäre eine sehr, sehr schöne Erinnerung gewesen, ein Foto mit zwei der besten Gitarristen auf dieser Welt. Schade. War sehr unprofessionell, Bocco. Und es war dann tatsächlich ja so, auch bei der letzten Show, Papa Roach haben irgendwie während diesen ganzen Shows irgendwie so Footage für ein Video gesammelt und haben dann da, glaube ich, in Offenbach nochmal so eine Party-Szenen oder so drehen wollen, wo sie ganz viele Fans irgendwie eingeladen haben, die dann irgendwie Backstage noch mit denen gefeiert haben. Und da hat uns dann tatsächlich der Tourmanager auch dazu eingeladen, wo ich dachte so, aha, jetzt so, sehr,
sehr
nett.
Jetzt taut er auch mal auf.
Ja, wie gesagt, das war ja eigentlich ein freundliches Kerlchen irgendwie, aber ein bisschen bossy halt unterwegs. Aber da hat man auch gemerkt, dass er auch checkt, dass wir jetzt halt auch coole Dudes sind, die auch wissen, wie man sich da benimmt, alles professionell irgendwie machen. Ich hatte so den Eindruck, als wir uns dann auch von den Papa Roach Jungs verabschiedet haben, dass die uns auch ganz gern gemocht haben und uns auch noch gerne länger mitgenommen hätten. Also es war sehr...
Glaubst du, sie sind einfach Profis?
Tränenreicher Abschied.
Vielleicht haben wir
Lagen mal wieder auf amerikanisch. Genau. Gute Erfahrung. Absolut. Konnten wir endlich auch mal vor einer wirklich großen Band, die wir auch selber toll finden, beweisen, dass wir auch gar nicht so schlecht sind. Und wir sind ready. Hey, ohne Scheiß, ihr großen Bands da draußen, die das jetzt hier sicher hören.
Ruft an.
Nehmt die Emil Bulls einfach mal mit.
Voll.
Ja, das wäre schon geil, hätte ich auch Bock.
Machen wir ein bisschen Werbung jetzt noch zum Schluss hier. Christmas Bash. Ja, wir können ja mal ein paar so Sommerfestivals bewerben. Zum Beispiel das Biebertal-Festival. Da sind wir zu Gast am 19. Mai. Das ist auch unser Festival-Kickoff. Dann sind wir zum Beispiel noch Sommer am Kiez in Augsburg am 12. Juli mit den phänomenalen Slope und unseren Buddies von Tenside. Und dann haben wir obendrein noch eine exklusive Summer-Club-Show zu bewerben oder anzukündigen. Die findet dieses Jahr statt in Weiden. Und Moik, du weißt natürlich genau wann.
Richtig, ich weiß wann. Das ist der 17.8. und zwar im Salute Club.
Alrighty. 17.8. Salute Club. Weiden. Kommt alle vorbei. Yes. Weltpremiere in Weiden. Ich glaube, wir haben noch nie in Weiden gespielt.
Oh, glaube ich auch. Freue ich mich Alrighty. Drauf.
Alrighty. Wird eine große Sause. Eine große Sause wird auch mein Fahrradtrip zum diesjährigen Wacken Open Air. Und falls ich es dorthin schaffe, werden wir tatsächlich auch dort auftreten. Mal sehen.
Apropos große Sause, die gibt's nämlich natürlich am Jahresende in München im Backstage-Werk, nämlich bei unserem Christmas Bash. Und da haben wir für euch noch eine Zusatzshow, nämlich am 20.12. das erste Date und am 21.12. das zweite Date. Also holt euch Tickets für den Christmas Bash in München im Backstage-Werk.
Hast du toll gemacht.
Danke. <Yeah. lacht>
Ja, Moik, jetzt hast du aber vergessen zu erwähnen, dass wir noch einen großartigen Support bereits ankündigen durften.
Ach stimmt, ja.
Ja, dieses Jahr am 20. und 21. Dezember haben wir die Jungs von Self-Deception mit dabei. Und da könnt ihr jetzt alle gerne mal reinhören, die Texte auswendig lernen, damit ihr ready seid für den Christmas Bash 24.
Sehr gut, Passi. Schau, deswegen habe ich ja dich, dass du mich vervollständigst.
Sehr gerne.
Dankeschön. Immer.
Ja, in dem Sinn würde ich sagen, lass den Sack zumachen.
Also, dann würde ich sagen, machen wir den Sack zu, liebe ZuhörerInnen. Es war uns eine Freude, dass ihr eingeschaltet habt bei unserem Podcast. Und ich würde sagen, zusammen entlassen wir euch mit einem
Fire. Fuck you.
Also, tschüssi.
Das war Mud, Blood and Beer, der Emil Bulls Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der MyBob-App für euer Smartphone. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.